Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Zuallererst wünschen wir euch natürlich ein frohes neues Jahr und hoffen, dass ihr gut reingekommen seid. Und auch wir starten direkt mit einer besonderen Jahresauftaktsfolge von Alles neu aus dem Maschinenraum. Gemeinsam blicken wir zurück auf ein Jahr, das vieles in Frage gestellt hat. Unser Verständnis von Fortschritt, von Arbeit, von wirtschaftlicher und sogar geopolitischer Stabilität. Genau deshalb haben wir uns einen besonderen Gast für diese Folge eingeladen, Professor Dr. Stefan Jansen, Geoökonom, Autor und jemand, der sich selbst als wissenschaftlichen Unternehmer und unternehmerischen Wissenschaftler beschreibt. Mit ihm sprechen wir über den Zustand der deutschen und europäischen Wirtschaft, über das Verhältnis von Mensch und Maschine und darüber, welche Fragen sich Familienunternehmen jetzt stellen müssen, um auch morgen noch handlungsfähig zu sein. Wenn auch ihr 2026 keine Folge von Alles neu verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast, gebt uns auch gerne eine gute Bewertung ab und schreibt uns eure Empfehlungen, eure Gäste, Unternehmer, Unternehmerinnen, die ihr in diesem Jahr im Podcast hören wollt. Vielen Dank für euer Vertrauen auch in diesem Jahr. Und jetzt geht's los mit der ersten Folge in 2026 mit Professor Dr. Stefan Jansen. Lieber Stefan, herzlich willkommen im Podcast vom Maschinenraum.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Katja, lieber Tobias. Ich freue mich unglaublich, bei euch zu sein. Ich hoffe, dass man es mir nicht anmerkt.
Stefan, du hast uns im Vorgespräch gesagt, dass du häufig den Podcast beim Rudern hörst oder wenn du Sport machst. Und dann kennst du das Ritual am Beginn von jeder Folge, dass unsere Gäste an der Espresso-Bar in fiktive Gespräche eingebunden werden.
Jetzt schon Angst.
Die Person, die wir uns für dich ausgedacht haben, ist kein geringerer als unser amtierender Bundeskanzler Friedrich Merz. Stell dir vor, du triffst ihn hier im Maschinenraum an der Espresso-Bar. Wie würdest du dich vorstellen und worüber würdet ihr sprechen?
Dann würde ich klar sein, ich kenne uns tatsächlich schon ein wenig und nach langjähriger, erfolgloser Politikberatung bei meiner Vorgängerin Angela Merkel und bei einigen anderen bin ich sozusagen in der Espresso-Bar sehr, sehr entspannt, dass dieses Gespräch in der Regel freudenlos bleibt, weil wir natürlich ein bisschen Beratungsresistenz als Wissenschaftler im politischen System wahrnehmen. Nichtsdestotrotz ist natürlich die aktuelle geopolitische und geoökonomische Frage die, wie entsprechend sozusagen die aktuelle Situation, dass geopolitisch über Europa gesprochen wird und nur noch sehr wenig mit Europa, wie wir uns da sozusagen zurückbringen. Und da muss man ja auch parteineutral, wie ich bin, ein Teilkompliment dahingehend machen, dass er als Außenkanzler durchaus wissens wird noch versucht, in einem europäisch doch etwas zerrütteten und eben deutlich nach rechts gerückten Kontext sozusagen überhaupt noch eine Stimme finden kann. Also von daher vielleicht sozusagen praktisch mit einem kleinen Kompliment startend, um dann den zweiten Espresso, den es dann braucht, daraufhin zu verwenden, wie wir tatsächlich Europa und auch Deutschland zukunftssicher bekommen können, jenseits kurzfristiger Ankündigungen, die eben eher nach einer Reagierung aussehen als nach einer Regierung. Und dann sind wir im großen Konzert der Wirtschaftspolitik, da sind wir in der Frage der Innovations- und Technologiepolitik, da sind wir in einer europäischen Außenpolitik. Und dann würde ich sagen, würde er schon sagen, lieber Herr Professor, freue mich, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Ich würde dann gerne weitergehen und weiter reagieren. Also ihr merkt schon, leichte Ironie eines Politikberaters über Jahrzehnte, hat über Gerhard Schröder tatsächlich begonnen. Da war es noch ein bisschen aussichtsreicher, weil eben wir damals der kranke Mann Europas waren und wir da reagiert haben in einer Form, die doch zukunftsfähiger war. Und jetzt sind wir wieder der alte kranke Mann, also wieder der kranke Mann und schlecht gealtert, so muss man sagen. Und deswegen, es geht eine Menge an. wahrscheinlich würde man jetzt in Berlin bitte sagen, doch lieber ein Flat White als ein Espresso, oder?
Ich fand es ganz erfrischend, dass du aber gestartet hast, erstmal mit was Positivem, mit dem außenpolitischen Thema. Wenn ich im Moment Friedrich Merz höre, und ich spreche ja sehr viel mit Familienunternehmern, gibt es viel Kritik. Also der Eindruck ist so, dass viele auch sehr, sehr enttäuscht sind. Sie dachten vielleicht, da sitzt jetzt eher so einer der Ihren im Kanzleramt. Es gibt Katharina Reiche, es gibt Herrn Wildberger, die aus der Wirtschaft kommen. Und ich glaube, die Hoffnungen in der Unternehmenswelt waren sehr groß, dass sich jetzt wirklich was bewegt. Und ich höre im Moment viel Enttäuschung. Nimmst du das ähnlich wahr und wie berechtigt ist das eigentlich? Weil so wahnsinnig, also vielleicht dauern Prozesse in der Demokratie halt auch einfach. Wie ist deine Sicht auf das Thema?
Ja, Katja, das ist ein richtig großes Thema und es ist natürlich auch das zentrale Thema. Ich glaube, wir haben so 2,5 Umstellungen in unserer typischen Grantelei, das sage ich jetzt mal aus einem Wiener Büro. Aber das ist in Berlin ja jetzt das Gleiche, dass wir sozusagen in unserer europäischen Depressions- und Selbstmarginalisierungshaltung uns jetzt auch irgendwie eingerichtet haben. Und das sollten natürlich Familienunternehmerinnen und Unternehmer nicht machen, sich irgendwo einrichten. Deswegen kann ich es da schon nachvollziehen, bitte, dass du diese Stimmen auch hörst, auch als Vertreterin der Medien. Ich höre das natürlich bei meinen Beratungs- und auch beim Keynotes auch sehr häufig, bin aber auf der Melodie einigermaßen unanredbar. Das hat einfach folgenden Hintergrund. Wir leben in keiner Konjunkturkrise, sondern in einer Spuckgutkrise. Diese ist tatsächlich aus uns der wissenschaftlichen Seite schon da nochmal relativ gut und früh beschrieben. Und so wie du sagst, ne, Demokratien haben sozusagen diese Eigenheit der Aushandlungsprozesse, der Minderheiten, sozusagen Berücksichtigung und der damit sozusagen zeitlichen Läufe, die eben länger laufen als Autokratien. Und deswegen nehme ich momentan diese Kritik auch eher mit Sorgen zur Kenntnis, weil es darum geht, zu sagen, ja, wir müssen jetzt wirklich eine Millet wagen, wir müssen mehr autokratische Strukturen einführen. Und das wird mal vor oder hinter der vorgehaltenen Hand gehalten. Und da muss man einfach nur eins sagen, das ist Nonsens. Also das wird uns nicht nach vorne bringen, sondern wir müssen jetzt tatsächlich einfach wieder anfangen zu arbeiten und uns um diese Strukturthemen kümmern. Und das sind natürlich tatsächlich Themen, die mit Sondervermögen, mit einer integrierten, also interministeriell abgestimmten Politik entgegnet werden müssen. Die müssen im Konzert und Ökosystem mit anderen Ländern, sozusagen auf einer politischen Ebene und mit anderen Lieferketten und anderen industriellen Ökosystemen auf der unternehmensbezogenen Ebene geführt werden. Also schlicht und ergreifend, also wer heute noch Zeit hat, um rumzumeckern, der steckt entweder noch nicht tief genug in der Krise oder er hat einfach keine Lust mehr auf Zukunft. Beides ist keine gute Idee.
Stefan, du hast dich mal selbst als Gegenwartsdiagnostiker beschrieben und auch gerade gesagt, dass wir uns nicht in einer Konjunkturkrise, sondern in einer Strukturkrise befinden. Was ist deine Gegenwartsdiagnostik darauf bezogen?
Ja, vielleicht noch mal sozusagen diese Stimmungslage aufzugreifen. Natürlich ist es so, dass wir, ich würde mal sagen, ziemlich genau 20 Jahre auf einer Party getanzt haben, exzessiv mit guter Laune, obwohl der DJ schon die Halle verlassen hat. Also das war das Echo einer Party des 20. Jahrhunderts, die jetzt, sagen wir, das erste und zweite Maschinenzeitalter so halbwegs vielleicht noch getroffen haben, also sozusagen die klassische Industriegesellschaft. Und deswegen habe ich natürlich an der Stelle schon eine Gegenwartsdiagnostik, die sehr in der Vergangenheit liegt, die darauf abstellt, wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir eine neue Party feiern und gute Laune bekommen. Und es gibt so dieses andere Bild, das kennt vielleicht sozusagen noch einige Comic-Lesenden bei euch. Wenn man sozusagen über eine Kippe in Comics läuft, dann ist es häufig so, dass man noch ein paar Meter in der Luft schwebt und tritt, bevor man sofort runterfällt. Und auch das ist sozusagen so ein leichtes sozusagen Verzögerungsmoment, so ein Kognitionsproblem, dass die Krise, in der wir jetzt stecken, die sind, sagen wir mal so vorsichtig, wirklich zum Ende des letzten Jahrhunderts angezogen worden. Konkret, wir haben eine ganze Reihe Wetten sozusagen abgeschlossen im 20. Jahrhundert, die wir gänzlich verloren haben, zu scheinen. Oder kurzum, wir haben eine Sicherheitswette nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt, die hieß, naja, der große Bruder wird schon für uns sorgen, wir müssen auch nicht für unsere eigene Sicherheit sorgen. diese Wette ist nicht nur durch Donald Trump verloren, sondern auch bei den Demokraten schon in den USA etwas missgelebt geraten. Wir haben eine Energiewette verloren, weil wir glaubten, wir kriegen sie günstig, notfalls auch durch Gerhard Schröder lobbyiert aus Russland. Wir haben im Grundsatz sozusagen eine Wachstumswette verloren mit dem Beitritt von China 2001 bei der Welthandelsorganisation. Ließ eigentlich das, was wir heute Globalisierung nennen, damals schon leicht nach. Das heißt also, wir leben schon im postglobalisierten Zeitalter und damit auch deren Wachstum, was im Wesentlichen der Wachstum aus dem 20. Jahrhundert und deren Industriegüter und Chemie war. Und dann haben wir eine Wette verloren, wie macht man eigentlich Entwicklungshilfe? Und da müssen wir leider mit Esther Duflo, einer Nobelpreisträgerin, feststellen, dass wir die Fonds, wie der Westen Entwicklungshilfe betrieben hat, nicht erfolgreich war, währenddessen China eine Seilstraßenstrategie und damit Zugriffe auf Infrastruktur und seltene Erden in einer Art und Weise organisiert hat, die uns jetzt geoökonomisch und geopolitisch natürlich massiv unter Druck setzt. Und wir haben dann tatsächlich ein Demografie- und Arbeitsmarktwettenmodell versucht, nämlich, naja, wenn wir schon alle in hohe Ruhestand gehen wollen und wir uns dessen gleichzeitig beschweren, dass meine Studierenden nur noch 4 Tage arbeiten wollen, obwohl man natürlich als Rentner deutlich weniger arbeitet, dann merkt man, dass dieses Demografie-Renten- und Arbeitsmarktthema auch verloren ist, weil gar nicht mehr so viele nach Deutschland kommen wollen. Warum? Weil man auch in den Ländern, wo bisher die Arbeitskräfte herkamen, gibt es dort eine Menge zu tun. Also die haben selber auch ordentliche Arbeit. Also das sind alles Wetten, die wir verloren haben. Eine Wette sind wir nicht eingegangen. Das ist die Neulandwette von Angela Merkel, dass wir mit diesem Internet und dieser Digitalisierung sozusagen ein Thema haben. Und in diesem Clusterfuck stecken wir jetzt. Ne? Und Tobias, du weißt es aus unseren Kontexten, auch vom Brand 1 und Agentur für konstruktive Wirtschaft, die wir gegründet haben, um genau sozusagen nochmal konstruktiv das anzupacken, merken wir sind sozusagen etwas, was ich die Gleichzeitigkeitswende 2016 genannt hatte und dann in 2022 nochmal aktualisiert habe. Diese Gleichzeitigkeitswende ist sozusagen genau diese Idee, dass wir nicht in irgendeiner Zeitenwende leben, in der militärisch sich irgendwas verschiebt, geopolitisch sich verschiebt, sondern wir haben eben unterschiedlichste gleichzeitig stattfindende Wenden von Klimawende über Mobilitätswende, Energiewende, Ernährungs- und Agrarwende, eine Wasserwende, eine demografische Wende, eine Arbeitswende, sicherlich vor allem jetzt nochmal durch KI, aber auch durch Demografie. Wir haben eine Gesundheits- und Demografiewende, wir werden es kaum verhindern können, unter 100 Jahren zu werden. Und wir haben eben damit dann verbunden auch eine Migrationswende, eine Entwicklungshilfewende und eine Sicherheitswende. Stichwort Cyber Security und Geheimdienste und viele andere Themen. Und darunter sind vernetzend eben sozusagen alle Themen, die wir als Digitalisierung beschreiben oder jetzt als Sprachigkeiten mit Large Language Models und sozusagen nächsten Stufen von agentischer bis hin zur physischer künstlicher Intelligenz. So, und dieses gleichzeitig bringt, wenn man hat leider ein Problem, dann höre ich auch auf, weil dann weiß man sozusagen, wo die Startrampe ist zum anders machen. Diese haben sozusagen die Qualität von vertrackten Problemen, also wicked problems. Und diese Vertracktheit liegt daran, findest du eine Lösung in einem Teilsystem, erzeugst du ein sozusagen Problem in einem anderen System. Also du erzeugst sozusagen permanent solche Lösungsprobleme. Also ein Beispiel, wenn wir jetzt glauben, dass die Elektrifizierung des Antriebs sozusagen die Lösung ist oder das Verbrenner aus die andere Lösung ist, dann ist das Kernproblem nach wie vor, wir haben zu viele Individualfahrzeuge, die im urbanen Raum ein Problem darstellen, sodass viele mittlerweile feststellen, dass sie gar nicht im Stau stehen, sondern der Stau sind. Und das führt aber jetzt dazu, dass wir sozusagen glauben, jetzt machen wir zur Rettung der Automobilwirtschaft beides und haben aber jetzt einen höheren Stromverbrauch. Mhm. Das gleiche jetzt bei der KI. Wir glauben sozusagen, dass wir mit der KI effizientere Systeme, autonome Systeme, digitale Zwillinge produzieren und brauchen das aber jetzt wahnsinnig viel neue Energie, die wir aber eigentlich gar nicht haben. Dafür brauchen wir wieder seltene Erden und. Also da lernt man, der Rechtsextremismus hat deswegen so Konjunktur, weil eben in demokratischen Kontexten, die Katja beschrieben hat, diese Themen verhandelt werden müssen und es keine eh klare, wie der Wiener sagt, Sebor, Lösung gibt, sondern es sind eben sozusagen auszuhandelnde, reagierende, sozusagen Teillösungen, das Vorpassen, das irgendwie trotzdem hinkriegen. Und das macht uns momentan so müde, weil wir eben in einer Transformationsphase sind, in dem wir gleichzeitig merken, hinter uns geht eine Tür zu, die auch nie wieder aufgehen wird. Das ist unsere Vergangenheit des ersten Maschinenzeitalters, in dem wir sehr stark waren. Und vor uns liegt sozusagen jetzt ein neuer Raum, den wir noch gar nicht richtig kennen können. Also das heißt, wir liegen genau zwischen dem nicht mehr und dem noch nicht. Und das ist das Anstrengende.
Und die Gleichzeitigkeit dieser Herausforderung, die du ja gerade alle so beschrieben hast, ist das eigentlich was Singuläres oder findet das in der Geschichte eigentlich auch immer wieder statt?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil jede Generation glaubt, dass in ihrer Generation die schlimmste Krise ist. Wir nennen das dann Polykrise oder sozusagen unterkomplexe Beschreibung, dass einfach dauernd was schiefläuft. Dezentrierung heißt an dieser Stelle sozusagen genau den Blick zu machen, Peter, den du sagst, also guck doch nochmal in die Geschichte zurück. Und da ist es tatsächlich so, also wir können schon feststellen, dass es in einer historischen Analyse, die uns aber nicht zwingt, was wir die Zukunft sagen muss, sozusagen immer wieder solche Phasen erleben, in denen eben tatsächlich gleichzeitig Dinge stattfinden, die wir zu der Zeit gar nicht alle verstehen können und die erst dann praktisch rückwärts verstanden werden. Und wir sind natürlich alle miteinander, die euren Podcast hören, bis zu den natürlich 115 Jahre alten Patriarchen, die so langsam an die Nachfolge denken, sind natürlich komplett durch dieses 20. Jahrhundert vernebelt. Weil dieses 20. Jahrhundert ist in keiner Weise historisch normal gewesen. Weder die erste Hälfte, noch die zweite Hälfte. Das heißt, also wir sind im 21. Jahrhundert wahrscheinlich wesentlich mehr am 19. Jahrhundert dran. Und da kann man dann auch russische Interventionen anders verstehen und auch Kriege anders verstehen. Weil wir leben jetzt natürlich tatsächlich im Jahr 2025 in einem Jahr, in dem es die höchste Kriegsintensität seit 1945 gibt. Aber das heißt nicht, dass wir sozusagen anschließen an das 20. Jahrhundert, sondern eben eher an das 19.
Und warum ist es jetzt auf einmal so präsent in der Gleichzeitigkeit oder auch manche Probleme, die du gerade aufgezählt hast, die sind ja nicht seit heute da, sondern die sind schon seit Jahrzehnten da. Liegt das deiner Meinung nach daran, weil man sich es in diesem Wohnzimmer so gemütlich eingerichtet hat und es nicht sehen wollte oder ist irgendetwas passiert, dass man es auch nicht sehen konnte?
Naja, es ist ein Kognitionsproblem. Das ist schon so. Also viele Dinge waren anzuzeigen. Wir haben natürlich tatsächlich 1945 und dann mit der Wiedervereinigung 1989 jetzt insbesondere in Deutschland schon dumme wilde Geschichte hinter uns, in der viel Infrastruktur, viel soziale Innovation im Bereich des institutionellen Designs, wie wir das nennen, sozusagen aufgebaut haben. Wir haben die Vereinten Nationen, die Weltbank, die 7 oder die 9 Formate. All das ist sozusagen erfunden worden in der Beantwortung der Krisen, die wir eben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten. Und wir spüren eben alle und jeder an seiner Seite, das funktioniert alles nicht mehr. Die Koordinatensysteme, mit denen wir Politik, Wirtschaft und vieles andere vermessen haben, die funktionieren gar nicht mehr. Lehrbuchwissen aus den Universitäten funktioniert gar nicht mehr. Und das erklärt auch so ein bisschen die Learning Fatigue, die jüngere Menschen haben, neben der News Fatigue, Katja, gegen die wir hardcore anarbeiten. Aber es gibt sozusagen eine gewisse Ermüdung, weil das alles nicht mehr funktioniert. Also wir haben tatsächlich momentan die Koordinationsfähigkeit verloren, weil die Koordinatensysteme nicht mehr funktionieren. Nur um das vielleicht passend zu machen, man kann sich ja eine AfD oder BSW als Partei gar nicht in einem Rechts-Links-Koordinatensystem vorstellen. Oder man kann sich Wirtschaftspolitik gar nicht so vorstellen unter dem Gesichtspunkt der Effizienz der Wachstumsorientierung zwischen zirkulärer Ökonomie und sozusagen Hardcore-Kapitalismus. Das ist irgendwie alles gar nicht mehr so sortierfähig. Und das, Tobias, auf deine Frage zu antworten, das macht es momentan einfach schwer, praktisch das zu leisten, was Alexander von Humboldt mal versucht hat, nämlich die Vermessung der Welt im Sozialen wiederherzustellen. Und das kostet viel Kraft und es hat eben leider im politischen System sozusagen diese Vereinnahme sozusagen zur Folge und dann wurden eben italienisierende Verhältnisse eigentlich überall beobachtet, indem wir eben sozusagen Mikrointeressen in kürzester Frist auf Reaktionen auf gerade aktuelle Probleme im Vordergrund standen. Und das, was uns fehlt, und das ist etwas, was ich sozusagen Friedrich Merz an der Espresso Bar eben erst von Latte Macchiato nochmal sagen könnte, und vielleicht weiß er das sogar auch, dass wir in der Politikwissenschaften eben schon seit Jahrzehnten empfehlen, sogenannte Grand Strategies zu entwickeln.
Mhm. Und so wie Frankreich oder Indien sie hat.
Genau. Ja. Na, also das sind andere Kontinente und wir haben jetzt eben einen amerikanischen Kapitalismus intensiver transatlantisch sozusagen notisch beobachtet. Seit dem Zweiten Weltkrieg, davor waren wir ja in Deutschland gar nicht so transatlantisch ausgerichtet, sondern wesentlich stärker auch noch auf den Osteuropa und Russland bezogen. Das hat sich ja wirklich historisch erst dann in den 50er Jahren so institutionalisiert, dass wir alle Levi's und McDonald's und sozusagen diese Welten aus Hollywood brauchten. Und jetzt sind wir eben sozusagen mit asiatischem oder vor allem chinesischen, aber eben auch indischen und auch globalen Süden, also afrikanischen Kapitalismen sozusagen konfrontiert, die wir gar nicht so genau verstehen. Und mit denen wir sozusagen jetzt aber eines beobachten, dass eigentlich alle, also auch die USA, natürlich Grand Strategies, und wir in Europa eben nicht. Das bedeutet sozusagen, wir brauchen eigentlich ein Zukunftsnarrativ, was mehrere Legislaturen überwölbt. Mhm. Also in Indien muss man sich das so vorstellen, dass Indien in 2045 sozusagen 100-jähriges aktuelles Verfassungsjubiläum hat. Also, und bereiten jetzt sozusagen 20 Jahre alles daraufhin vor. Ne? Und da ist natürlich der Einwand, dass das in Autokratien ein bisschen leichter ist oder in solchen sozialen Gesellschaften leichter ist, sozusagen solche großen Entwürfe zu machen. Aber ich würde trotzdem sagen, Europa macht zu kleine Entwürfe. Und wenn wir einen Entwurf haben, dann schütten wir den auch wieder irgendwie ungelenkt zurück. Also das sind so Omnibusse, die jetzt bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung zurückfahren oder Lieferketten, Flüchtlingsabkommensgesetz und so. Also da fahren wir dann, ja Gott, war nicht so meint, dann machen wir es doch wieder anders. Aber wir haben eben tatsächlich kein großes europäisches Narrativ. Peter Sloterdijk hat das in seinem letzten Buch Europa, ein Kontinent ohne Eigenschaften, so ein bisschen in musierter Lesart aufgeführt, dass wir eigentlich tatsächlich momentan etwas eigenschaftslos als Kontinent auftreten. Und das ist sowohl ein Problem als aber interessanterweise auch ein Teil der Lösung. Und dieser Teil der Lösung ist, dass wir uns nicht in sozusagen die Koordinatensysteme einsortieren lassen, Kriegstreiber zu sein oder irgendwo gegen jemanden arbeiten zu müssen, sondern wahrscheinlich ist die europäische Überlegenheit auf mittlere Frist eben doch die inklusivere, humanistischere, kulturell sozusagen diversifiziertere Form, die eben leider langsamer ist und manchmal auch sozusagen wirklich ein bisschen nervig, aber umgekehrt natürlich, und das muss man auch mal wieder zur Kenntnis nehmen, einfach hochgradig attraktiv. Also ich habe gerade einen anderen Podcast gemacht mit der sozusagen hypothetischen Aussage, in 20 bis 30 Jahren werden Autokratien wieder auf Europa schauen, weil wir eben tatsächlich gelingende Städte haben, in denen man gerne als Tourist ist, in denen man gerne sich über Geschichte in die Zukunft orientiert. Trotz alledem, und so viel Bösartigkeit muss gesagt sein, wir sind aktuell Weltmarktführer in Industriemuseen. Das sollte nicht unsere einzige Stärke sein.
Das mit den Autokratien finde ich tatsächlich einen total interessanten Punkt. Ich weiß nicht, ich glaube, es fing vor einem Jahr an oder so, dass ich das vermehrt auch wirklich in Interviews gehört habe, dass dann immer diese Beispiele kamen. Ja, aber in Dubai geht das ja auch so schnell und in der Türkei können sie dieses und jenes. Und ich frage mich, wo kommen diese Ideen eigentlich her?
Ja, Katja, da sagst du was, das ist mir tatsächlich das erste Mal begegnet. Ich war einige Jahre lang im Bundeskanzleramt als wissenschaftlicher Berater von Angela Merkel tätig im sogenannten Innovationsdialog. Das war sozusagen ein Abendessen, die 8 bis 10 Mal im Jahr stattfand, um sich sozusagen über die Innovationspolitik von Deutschland auszutauschen. Und dort habe ich tatsächlich Vertreter der deutschen Industrie hören müssen, die genau das schon damals gefordert haben. Und wir reden über das Jahr 2010, 2012, 2014. Okay. Also ich habe das dort schon gespürt, und zwar an interessanten Punkten, nämlich Infrastrukturthemen. Also damals, ältere erinnern sich, es gab mal die Idee, in Stuttgart einen Bahnhof zu bauen. Wir hatten dann den Berliner Flughafen und so weiter. Das sind ja sozusagen die frühen narzisstischen Kränkungen, wo uns keine Großprojekte gelingen, obwohl wir sie eigentlich mit Siemens und Hochtief und so im Ausland gerne verkaufen würden. Und da spürte ich aus Industrie, zum Teil sogar auch aus Familienunternehmermündern, die nicht oft in politischen Berlin vertreten sind, Klammern, das war eine Kritik, und zwar an beide Seiten, dass man sich eben tatsächlich mehr durchgreift. Angela Merkel hat in ihrer Unabhängigkeit sozusagen kurz nochmal nachgefragt und sie wünschte sich jetzt schon eine autokratische Kanzlerin und du merktest, das war jetzt so ein halber Humor, eine halbe Hoffnung, aber nicht auf der Seite von Merkel. So, und deswegen, Katja, hast du vollkommen recht, uns nervt diese Langsamkeit, diese Unentschiedenheit. Die Ökonomen, und würde ich sagen, fast jedweder Schule, sind vollkommen frustriert über das Verbrenner-Aus, ja, weil, so, es wird jetzt politisch etwas entschieden, zum Teil auch unternehmensbezogen etwas entschieden, dass wo wir als Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmerinnen und Unternehmer schon weiter sind. Und das erzeugt dieses Moment, dass wir alle glauben, es besser zu wissen, aber das ist so ein bisschen wie Boris Becker jetzt Nagelsmann empfiehlt, wie man für die WM auch spielt im Fußball. Das ist natürlich sozusagen ein Aufschlag als Tennisspieler, wo wir eben ja uns auch häufig sozusagen verwechseln als diejenigen, die wirklich wissen, wie man es jetzt machen muss. Und wie gesagt, wicked problems sind eben nicht so einfach zu lösen. Das heißt, wir brauchen ja tatsächlich jetzt positive Erzählungen von Transformationsdesigns, die nicht Autokratie heißen. Und dass das so notwendig ist, macht vielleicht auch nur eine Statistik deutlich. Wir sind ein Auslaufmodell. Es sind 16% der Weltbevölkerung, die noch in so etwas leben, wie wir, was wir liberale Demokratien nennen. Und das ist stark rückläufig gewesen und wird wahrscheinlich auch rückläufig sein. Und dafür gibt es interessante auch Argumente, die man sich anhören müsste. Das wäre sicherlich etwas, wo wir in 2026 alle noch mal ein bisschen mehr Mühe geben müssen. Wir müssen Leuten zuhören. Wir müssen sozusagen Fragen stellen, warum glaubst du, dass das besser wäre, wenn es schneller wäre und einfacher? Und das machen wir momentan noch zu wenig. Dafür gibt es aber Transformationsdesigns, die wir jetzt in der Forschung auch uns seit Jahren etwas genauer angucken, zum Teil eben stärker auf kommunaler Ebene, wo aber auch noch mehr sich dreht, auch Unternehmen vielleicht auch noch etwas stärker einen Einfluss haben auf ihre Wirtschaftsregion, in der sie selber wirken, auch mit ihren Beschäftigungen und Arbeitsplätzen. Aber das sind sogenannte Bürgerräte, also zufallsbasierte sozusagen außerparlamentarische sozusagen Kreise, in denen sich die Gesellschaft über Gesellschaft Gedanken macht und das in einer anderen Repräsentativität, als wir sie in unserer aktuellen Demokratie haben. Da muss man aber auch sagen, das ist am Ende des Tages eine akademisch-rechtlich informierte Repräsentativität. Also wir haben wenig sozusagen alleinerziehende Pflegekräfte im Bundestag und viele andere eben auch nicht. Aber diese Bürgerräte können das, also statt Wien, weil wir vorhin drüber fragen, ist ein Beispiel dafür, wie man solche Bürgerräte so erfolgreich machen kann, dass diese 100 zufallsbasiert ausgewählten Bürgerrätinnen und Räte, nachdem sie die Klimaschutzstrategie für Wien entschieden haben, sagen sie, was ist das nächste Projekt? Na, das nächste Projekt ist ja zufallsbasiert. Deswegen seid ihr da nicht wieder dabei. Dann gründen wir eine Partei. So, also daran merkt man sozusagen, ne, es gibt schon andere Formen der Inklusionsformate des demokratischen Prozesses, als wir das in Parlamenten und Parteien kennen. Und das zweite Transformationsdesign, an die ich jetzt momentan etwas intensiver arbeiten darf und das auch in verschiedenen Städten gerade exerziere, sind sogenannte Reallabore. Also das heißt sozusagen, so Sonderwirtschaftszonen, denen im regulatorischen Vorraum Dinge sozusagen vom Protest in den Prototypen gebracht werden. Und das Problem der Demokratie momentan ist eben, dass wir sehr gut protestieren können. Wir haben Minderheitenschutz aufgebaut, wir haben Bürokratie aufgebaut. Bürokratie ist nichts anderes als rechtlich gefasste Minderheitenschütze, zu denen es in jedem einzelnen Fall einen guten Grund gibt. Deswegen gibt es auch unfassbar große Schwierigkeiten, das wieder abzuschaffen, ne? Deswegen darf man sich das eben nicht so leicht vorstellen, ob Kettensäge oder Laubsäge. Das sind sozusagen geronnene rechtliche Ansprüche von Minderheiten, die wir als schützenswert empfunden haben. Und dafür braucht es einen neuen Dialog, eine Form der Triagierung. Und dafür sind Parteien in ihrer ritualisierten Kommunikation, in Koalitionsausschüssen und so weiter schlicht überfordert. Die können das nicht. Und deswegen sind so Reallabore sozusagen ganz interessante Geschichten. Sei doch nicht dagegen, sondern überleg doch mal, wie es besser wäre, dafür zu sein. Und nimm die gleiche Energie, diese Protestbewegung hast, in dieses Protesten, also in das Prototypenentwickeln. Und ich werde euch sagen, dafür gibt es jetzt einen Gesetzesentwurf, der auch jetzt im Anfang nächsten Jahres entschieden werden soll, wo eine Reallabor-Gesetzgebung verabschiedet wird. Das sind alles so für mich die Hoffnungsträger und kann nur wirklich eure Zuhörer sozusagen nur einladen, nehmt daran teil, initiiert welche, guckt, dass ihr einfach in eine positive Energie kommt, weil Machen ist krasser als Meckern. Und dafür gibt es jetzt Förderungen, dafür gibt es sozusagen auch regulatorische Sonderregelung, um erstmal was auszuprobieren. Mhm.
Stefan,
das
du hast
ist, glaube ich, etwas, mit dem Deutschland gut umgehen kann.
Ja. Du hast gerade was gesagt, machen ist besser als meckern. Den Spruch sage ich auch immer und ich höre den viel immer von den Familienunternehmen. Tatsächlich. Was würdest du denn zu Familienunternehmen sagen, wie die sich bestmöglich auf das nächste, also auf 2026 und die nächsten Jahre vorbereiten sollen?
Ja, es gibt ja sozusagen so eine sogenannte Sphärentheorie, sozusagen, wie wir mit Welt umgehen, das eine ist eine Sphäre der Betroffenheit. Ne? Und da sind natürlich auch Familienunternehmer in vielen Dingen global und so weiter, sind in vielen Dingen betroffen, Menschenrechtsfragen, Kriege, aber eben auch wirklich viele klimabewegte und sozusagen motivierte Unternehmerinnen und Unternehmer, die sie aber nicht direkt ändern können. Da ist nur Betroffenheit da. In der zweiten Sphäre ist dann sozusagen eine Sphäre auf Influence, in einer Einflussebene. Und das dritte ist sozusagen das Fear of Control, also da, wo du direkt einen Eingriff hast. Und Familienunternehmerinnen und Unternehmer haben mich besonders immer dort in ihrer Kraft erlebt, wo sie in ihrer Fear of Control haben, um sozusagen wenigstens ein bisschen was in ihrem direkten Kreis sozusagen besser zu machen. Und mein Wunsch wäre für 2026, dass Familienunternehmerinnen und Unternehmer stärker in dieses Fear of Influence reingehen, also sozusagen sich stärker in Ökosysteme reinbewegen, kooperativer werden, ob das jetzt Stadtverwaltung sind, ob das sozusagen eben solche Reallabore sind, ob das überindustrielle Arbeit ist. Das muss nicht in den Verbänden stattfinden, das kann auch im Maschinenraum stattfinden.
Darauf habe ich gewartet, dass Tobias das jetzt sagt, aber er hat es gar nicht gesagt.
Ja, ich wollte den, aber es ist eine gute Idee.
Den Elber selber reinschießen, ja, damit es nicht so peinlich ist für euch. Aber das sind ja gute Kontexte. Ich habe sehr viel Zuversicht sogar schon in Nachfolge eurer letzten Momentum sozusagen mitnehmen dürfen.
Unsere Konferenz für die Hörer, die das noch nicht mitbekommen haben, die einmal im Jahr stattfindet.
Ja, genau, Tobias. Jetzt, genau. Jetzt aber nochmal. Nein, aber es ist ja tatsächlich so, weil das Interessante ist ja, sozusagen man im direkten Gespräch, im Austausch merkt, dass man gar nicht so weit auseinander liegt, wie man sich das auf Social Media sozusagen dauernd vorliegt. Das heißt, wir sind insbesondere als Alteuropäer wirklich in die menschliche Beziehung, in die Kooperation, in die Nähe verliebt. Und das bedeutet eben sozusagen, weil du mich fragst, Tobias, was sollten die Familienunternehmer jetzt im nächsten Jahr machen? Ja, wir müssen sozusagen zur Kenntnis nehmen, dass im Wesentlichen die Produktions sozusagen Ressourcen, also Rohstoffe, seltene Erden, Energie unter einer neuen Zahnbedienung stehen. Das heißt, wir steuern das nicht selber und auch die Preise nicht mehr selber oder die Verfügbarkeit nicht mehr selber. Und wir leben sozusagen in einem neuen Paradigma der Nahversorgung. Also Zahnbedienung und Nahversorgung liegen beieinander. Die Nahversorgung bedeutet, dass natürlich, wenn wir uns die Bankenlandschaft genauer anschauen, jetzt auch aus der Forschung, dann sehen wir, dass natürlich die Unternehmenskreditvergaben fast durchgängig für Auslandsverlagerung der Produktion und jetzt neu eben auch der Forschungs- und Entwicklungsabteilung sozusagen stattfinden und verwendet werden. Und das ist eben eine Nahversorgung zu den Kunden hin. Die sitzen eben immer weniger in einem demografisch gedrängten Europa, sondern liegen jetzt halt in anderen Wirtschaftsregionen. Mhm. Und deswegen ist Mercosur, Malaysia, Vietnam und so weiter. Das sind natürlich jetzt sozusagen die Themen nach der transatlantischen Achse und der Hoffnung, dass man weiterhin China noch verkauft, die sozusagen jetzt im Zentrum stehen. Also das heißt, so auf der Ebene sozusagen haben wir dieses Fernbedienungs-Nahversorgungsthema wirklich in der strategischen Lieferkette sozusagen im Blick. Und das andere ist wirklich vor Ort, da wo man selber ist, da wo man seinen Einfluss für das Bessere vergrößern kann, sich zusammenzutun. Mhm. Und das, glaube ich, ist bei manchen Familienunternehmern immer noch so ein bisschen dieses, da geht es immer um diese Fragen Transparenz und wie öffentlich will man sich machen und will man selber eine öffentliche Figur sein und so. Und da hoffe ich schon ein bisschen auch auf die nächste Generation, die einfach jetzt nicht nur neue Geschäftsmodelle parallel entwickelt, sondern vielleicht auch eine neue soziale Figur in Familienunternehmen aufstellt, um sich ja für das Gemeinwohl im durchaus kapitalistischen Sinne auch einzusetzen. Und diese Koordinatensysteme, ist das jetzt Sozialunternehmertum und Caritas oder ist das jetzt hier for profit und wir machen richtig Geschäft? Auch diese Koordinatensysteme werden ja gerade neu gemischt. Und deswegen haben wir wahrscheinlich weniger in den nächsten 10 Jahren von Berliner Einhornfantasien und mehr von diesen sogenannten Zebra-Ökonomien, also die schwarz-weiß zusammendenken können und dann Profit und Purpose und sozusagen das Gemeinwohl und das eigene Unternehmenswohl sozusagen in Balance bringen. Ich glaube daran. Ich glaube auch gerade in Europa daran.
Das klingt aber schon auch alles nach einer ganz schön großen psychologischen Aufgabe, oder? Also vielleicht für Privatpersonen, aber vielleicht vor allem für Familienunternehmer. Also dieses, da muss man schon auch sehr am Selbstverständnis arbeiten, oder? Also wenn du sagst, dieses Geschäftsmodell funktioniert ja auch in vielerlei Hinsicht nicht mehr. Diese Idee des Exportweltmeisters, das sind ja ganz schöne Gewissheiten oder Dinge, die sehr, sehr lange galten, die einfach so nicht mehr gelten werden, oder? Das ist ja schon schwer.
Ja, genau. Also wir lebten halt jetzt in den letzten 50 Jahren und die Süddeutsche titelt ja schon die Detroit Wipes in Stuttgart. Und für jemand, der ab und zu mit seinen Brompton durch ehemalige Industrieregionen radelt, kann das nur bestätigen. Wir haben halt in einer sogenannten Autohypnose gelebt. Und das ist dann psychologisch zu verarbeiten, wenn man aufwacht. Und ich würde schon sagen, dass wir jetzt auch gerade die Boomer und auch die Babyboomer wirklich sehr viele narzisstische Kränkungen zu verarbeiten haben. Dass eben genau, was du sagst, ne, das Exportweltmeistermodell, das hat ganz selten nur gestimmt, aber jetzt stimmt es wohl gar nicht mehr. Wir haben viele andere sozusagen Kränkungen hinnehmen müssen, die sozusagen damit auch einhergehen, dass wir vielleicht gar nicht der ganzen Welt erklären müssen, wie man demokratisch lebt und wie man Dinge besser macht, sondern müssen uns jetzt irgendwie einreihen. So, als Zivildienstleister hast du die Kränkung, gesagt, wir brauchen doch so ein Militär, da jetzt denke ich auch nochmal drüber nach. Und so sind ganz viele Gewissheiten jetzt ins Wanken geraten und das braucht auch Zeit. Also man muss sich ja selber auch erstmal wieder neu einstellen. Das geht auch nicht mit Chaka-Chaka und wir machen jetzt agiles Management, sondern das muss wirklich nachverarbeitet werden. Und meine optimistischere Perspektive ist aber, dass wir tatsächlich doch dazu neigen, dann zu sagen, komm, Kinder, also jetzt irgendwann reicht's auch mal, wir fangen wieder was an, weil, Tobias, das bleibt halt so, die Wirksamkeit zu erleben im Verbessern und wenn es auch nur im Kleinen ist, in diesem direkten Einflussbereich, ist immer noch angenehmer, als jeden Morgen sich sozusagen mit seiner Depression als Führungskraft auch noch andere anzustecken. Und in der Gefahr stecken wir gerade so ein bisschen. Deswegen bin ich für weniger Schuldzuweisung, weniger Zukunftshypnose, alles mit KI retten oder wir müssen jetzt nur die autonomen Fahrzeuge erfüllen oder vor allem natürlich Weltraumforschung. Das ist sozusagen eines der aktuellen Hypnose-Momente, dass wir einfach alles aus dem Space sozusagen rausholen und dann wieder ganz vorne sind, sondern einfach wirklich ganz konkret jeden Tag an dem Stück anfangen, was man machen kann. Ne? Und das ist so ein bisschen wie Beppo der Straßenschläger bei Momo. Die Straße in meinem Kopf ist die ja wahnsinnig lang, aber konzentriere dich auf die nächste halbe Platte. Und das wäre so ein bisschen die psychologische Empfehlung. Und dann einfach wirklich so Selbsthilfegruppen. Also Peering, Sounding, geht in Formate rein, indem ihr euch unterhalb der Unternehmerschaft sozusagen wirklich motiviert. Ja, es ist auch bei anderen schlecht, hilft manchmal psychologisch auch. Wahnsinn, wie gut, dass ich nicht in der Fahrradbranche bin, ist ja komplett eingebrochen. Dabei war sie doch mal so gut bei Corona. Muss ich dazu sagen, wir sind der einzig profitable Radladen, glaube ich, mit so guten Wörtern, weil wir eben keine Fahrräder verkaufen, so wie man das eben früher gemacht hat, sondern es eben auch als urbane Mobilitätssysteme macht. Aber so, glaube ich, kann man sich untereinander Dinge erzählen, die nicht so gut laufen, wie man es hingekriegt hat. Und da, glaube ich, ist Europa deswegen so überlegen, weil wir eine kulturell höchst verdichtete Unterschiedlichkeit haben und damit auch andere Toleranzkulturen, andere Innovationskulturen wieder rausgehen können. Wir werden aber nicht Large Language Model heißen. Und wir werden jetzt Amazon ablösen oder so. Das alles nicht. Aber eben eine europäisch-soziale dann eben auch hoffentlich digital unterstützte Innovationskultur, die doch, Katja, psychologisch hinterher wieder so das zu nennen. Also bei aller Achtsamkeit, ich gehe jetzt mal auch wieder feiern. Das ist jetzt eine doch irgendwie wieder freudvolle Zeit.
Also was ist die Wette, die du eingehen würdest? Du hast am Anfang des Gesprächs von den Wetten erzählt, die wir verloren haben. Was könnte die Wette sein, die wir gewinnen können?
Ja, ich würde sogar drei Wetten eingehen. Das eine ist, meine Wette ist, insbesondere Familienunternehmerinnen und Unternehmer sind weiter als die Politik. Also enkelfähige Unternehmen machen Growth Strategies schon, wenn sie gut sind. Sozusagen das Denken im Übermorgen verankert und nicht in dem Nachholenden, was wir jetzt alles verpennt haben.
Mhm. Und Wette zwei?
Die zweite Wette wäre, Demografie ist unser kontinentaler Vorteil. Also Novo Nordisk, BioNTech und wahrscheinlich auch Altersvorsorge, Instrumente von Versicherern und andere könnten sozusagen tatsächlich ein Vorreitermodell sein, weil wir werden als schnellster alt, aber alle anderen Weltregionen werden auch sehr schnell altern. Ich glaube, ich hatte das bei euch im Maschinenraum auch gezeigt, dass der demografische Wandel ja nicht einer ist, der irgendwie nur so ein bisschen stattfindet, sondern wir werden auf etwa 10 Milliarden Weltbevölkerung ansteigen bis zum Jahr 2085. Und ab dann werden wir sehr massiv sehen, was grundsätzlich daran liegt, dass Frauen in Wohlstandsgebieten weniger Kinder bekommen. Ob das bereits jetzt absehbar in Indien, in China, dass sozusagen die Geburtenraten sich irgendwann auf das amerikanische Durchschnittsniveau von vielleicht 1,6 entwickeln. Und ab dann werden wir ganz wenig Leute. Also das ist auch etwas, was man immer mitdenken muss. Das ist keine Zukunftsforschung, sondern einfach nur Demografie. Und die dritte Wette wäre, also bei der zweiten gleich noch ausgeführt, Longevity und dieses Thema, wie werden wir besser länger leben. Das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was wir in Europa aus Gesundheitsvorsorgesystemen, aus rein Spektakeltourismus, aus vielen Geschäftsmodellen, die mit dem Alter zu tun haben, als Erster lernen können und vielleicht auch exportfähig kriegen in Autokratien, die dann an diesem Punkt scheitern könnten, dass sie zu alt werden. Und die dritte Wette wäre, dass wir diese Industriekompetenz, die wir haben, nicht nur in Museen ausspielen, sondern eben tatsächlich diese World Models, wie wir das nennen, also in der Physical AI, in dieser Form sozusagen, in der wir tatsächlich industrielle Kompetenz und digitale Kompetenz in eine Hybridlogik reinbringen. Und das sind sozusagen keine Mark Zuckerbergschen, sondern wirkliche Metaverse-Ideen, in dem eben im digitalen Swing wir deutlich sozusagen erfolgreicher, effizienter, klimaneutraler und arbeiten können. Und deswegen glaube ich, das können durch Kalifornien, die noch nie produziert haben, gar nicht so gut wie wir, die das schon mal gemacht haben. Und deswegen wären das so drei optimistische Zukunftswetten aus der Gegenwart.
Das bringt uns zum Ende unseres Podcast-Gesprächs, lieber Stefan. Jetzt hast du drei Wetten, wir haben noch drei Fragen für dich.
Ich fange an mit einer Frage, die ich selber nicht so gerne mag, aber vielleicht magst du sie ja lieber. Ich weiß nicht, ob du ein Mensch bist, der sich irgendwas vornimmt fürs neue Jahr. Gibt es irgendwelche Vorsätze, die du für 2026 hast?
Das ist interessant, Katja. Ich gehöre tatsächlich zu den Personen, die das machen, aber erst zwischen den Jahren. Und bei mir ist es tatsächlich, ich habe gerade einen schönen Artikel dieses Jahr bei Exnovation geschrieben. Also wie schaffen wir Lichtmessen zu den Innovationen ab? Und so mache ich es mit meinen Jahresvorsätzen auch. Ich verzichte immer einmal im Jahr auf ein Ritual, auf ein Lebensmittel, auf irgendwas, was mir scheinbar so wichtig zu sein scheint, dass ich nicht darauf verzichten kann. Es ist quasi ein Anti-Sucht-Programm. Das habe ich aber noch nicht festgelegt, Katja.
Also Schokolade oder also nur Zucker oder irgendwie sowas, also irgendwie sowas in der Art, davon reden wir hier.
Ich bin ja tatsächlich jemand, der kein Auto hat, Veganer ist und sozusagen auch weitestgehend sozusagen Brot vermeide und so weiter. Da bin ich aber wieder zurückgeschnallt. Das hatte ich mir auch einmal ein Jahr vorgenommen, kein Brot zu essen. Und kurzum, ich habe sozusagen eine Leidenschaft der Kasteiung, um dann festzustellen, es ist super. Dadurch, dass ich auch nicht trinke und so, habe ich leider jeden Klassiker nie Repertoire, sondern es sind dann ganz besondere Dinge. Und ich glaube, ich habe so ein Erlebnis dieses Jahr, wo ich 6 Wochen lang nur on Tour war. Also man nennt das ICE-Office. Und das, glaube ich, werde ich nie wieder machen. Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Handschwaberlaubnis. Aber Katja, das ist jetzt dahin gelabert. Aber generell ist es eine interessante Übung, sich nicht etwas fürs nächste Jahr vorzunehmen, sondern sogar etwas nicht zu machen. Eine Wahnsinnsübung für alles. Es ist so extrem kostengünstig und macht gar nichts aus. Man braucht so psychologisch sagen wir ungefähr 71 Tage, bis sich ein Ritual so eingeschlissen hat, dass es einem gar nicht mehr auffällt, dass man es neu üben musste. Also dann ist es ritualisiert neu. Und genau, dafür würde ich gerne werben.
Alles klar.
Stefan,
magst du jetzt die Frage lieber?
Ja, also die Antwort war doch super.
Okay. Sehr gut, bin ich einfach beruhigt. Tobias, hören auch.
Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, vielleicht kennst du unseren Buchclub. Der Buchclub funktioniert so, dass wir unsere Gäste immer fragen, welches Buch sie zuletzt gelesen haben und welches sie unbedingt weiterempfehlen würden. Daher ist die Frage, welches Buch hast du zuletzt gelesen und würdest du unbedingt weiterempfehlen?
Gabriel Jorant. Die Verkrempelung der Welt. Also das müssen Familienunternehmer und Unternehmer, die sozusagen selber Produkte entwickeln, dringlichst lesen. Es ist da eine wundervoll aufgearbeitete Analyse, warum wir Produkte dauernd neu erfinden, sie damit schlechter werden. Ne? Also Kunden von Wim Hofer, Barberjacken und viele andere werden sich daran erinnern, was es ist. Selbst beim Fahrrad haben wir diese Tendenz, dass wir glauben, wir müssen das Fahrrad immer besser machen, währenddessen es tatsächlich ehrlicherweise immer reparaturanfälliger wird oder sozusagen mit Software-Updates und vielen. An die Verkrempelung der Welt, wunderbar, auch im Sinne von Katja, sehr überraschende Antwort, macht einfach weniger. Es hilft allen und verkrempelt nicht diese Produkte.
Vielen Dank, Stefan. Wir haben auch ein Buch für dich. Kommt auf Empfehlung von Gerda Söhngen, Gesellschafter und CEO von dem Familienunternehmen Keil. Mhm. Und das Buch heißt Das Eselprinzip. Ja, das bekommst du zugeschickt. Ja.
Sieht ein bisschen aus wie ich, der Esel. Ist ja schon aufgefallen.
Hat auch eine Brille, der
Gleiche Brille.
Stimmt. Ja. Das bekommst du zugeschickt. Herrlich. Mit den allerherzlichsten Dank für diese wunderbare Podcast-Aufnahme. Und die letzte Frage, Katja?
Die kommt von mir, genau, die letzte Frage. Und zwar, was würdest du sagen, wo hast du in den letzten Jahren am meisten dazu gelernt? Gerne jetzt auch jenseits akademischer Expertise, sondern im echten Leben.
Ich bin sehr, sehr froh, Wissenschaftler sein zu dürfen und sozusagen nicht die Wahrheit gepachtet haben zu müssen, nicht Politik gemacht haben zu müssen, sondern wirklich nach und vordenken zu dürfen. Und da fällt mir schon auf, obwohl ich das beruflich mache, dass ich ab und zu sehr selbstkritisch war, meinen eigenen Analysen und der Frage, wie man etwas erforschen kann und worauf man schauen muss. Aber habe natürlich schon festgestellt, dass ich am meisten wahrscheinlich 2022 gelernt habe, das war ein Moment, den ich dann nachträglich sehr freundlich ummantelt habe mit der Beschreibung Weltbeleidigtheit. Das war, als im russischen Angriffskrieg das erste Mal das Atomkraftwerk in der Ukraine angegriffen wurde. Und das sind so Momente, wo ich merke, jenseits des Klimawandels und des Umweltschutzes, den mich schon seit meiner frühen Schulzeit sehr bewegt hat, dass ich merke, also da kommt irgendwas auf uns zu, wo ich wirklich nochmal lernen muss, also wo ist mein Platz in der Gesellschaft, wo ich da irgendwie mit gescheit umgehen kann und auch wirksam sein kann. Und warum zieht mich vieles auch wirklich momentan selbst so runter? Also ich habe jetzt ja mit euch versucht, sozusagen in der Ambivalenz des Optimistischen wie auch irgendwie Realistischen zu arbeiten. Und das heißt sozusagen tatsächlich, Katja, die Lernkurve ist weder optimistisch zu sein noch pessimistisch, weil das ist interessanterweise beides nicht sonderlich aktionsspark, weil die einen glauben, es wird eh gut und die anderen sagen, es wird eh scheiße, sondern also, da sich in die dritte Figur reinzubringen, das ist der sogenannte Possibilist. Und der Possibilist ist in jeder Situation, selbst in diesem 22er Moment, wo ich gerade zu meiner Frau nach Wien gezogen bin, der Zweitwohnung, wo ich dachte, boah, ich bin so dicht jetzt an Sigmund Freud dran, an der Berggasse, ich muss so. Und nur optimistisch sein ist Kosmologie, da bin ich durchaus kritisch, aber Possibilist oder Potentialist zu sein, also zu sagen, man kann in Potenzialen und Möglichkeiten denken, obwohl momentan alles dagegen spricht. Ja, das ist, Katja, ehrlicherweise eine Lernkurve, die ich als super optimistischer, bildungsbegeisterter, ich habe immer eine Idee zu allem relativ schnell parat und versuche irgendwie mit einer positiven Weltsicht, einem positiven Menschenbild, dass jeder das auch gut machen will, durchs Leben zu gehen. Und das kriegt eben ab und zu mal Blessuren. Und dass ich das erleben musste und auch bis heute mich sozusagen immer wieder morgens sozusagen aufrütteln muss, um zu sagen, nee, du bist dann trotzdem gewitzt. Ja? Das ist wirklich eine Lernkurve, von der ich als Boomer gar nicht so davon ausgegangen bin, dass ich das in meinem späten Alter, also ich bin jetzt spät 50, tatsächlich hier doch so gehen muss. Also das ist jetzt eine sehr ernsthafte Antwort. Ich habe keine Fremdsprache gelernt und nein, ich kann auch nicht als Allerbester kommen und so weiter, sondern da geht's eher ans Eingemachte. Und ich glaube ehrlicherweise, dass sehr, sehr vielen auch gerade so geht, dass sie sozusagen nochmal überdenken, wo ist ihr Platz in der Gesellschaft, wo ist ihr Einfluss, wo können sie auch das Gute einen Beitrag leisten, ohne in so eine esoterische oder romantische Nummer abzugleiten. Deswegen, ja, das werde ich auch weiterlernen, Katja, weil das ist die Erkenntnis für mich, wir leben weder in diesen agilen Strints, die uns momentan alle Organisationsentwickler und Führungssuperguros erzählen, noch in dem ehrlichen Marathons, sondern es ist wahrscheinlich eher ein Jakobsweg.
Mhm, super. Danke.
Das war aber jetzt ein schwerer Auftakt, oder? Fürs Neue.
Das war halt wahrscheinlich angemessen. Also, das ist die Realität, in der wir leben.
Ich finde die Idee des Possibilisten eine schöne Idee.
Dafür tut ihr auch einiges, Tobias. Deswegen, ich bleibe ein Fan vom Maschinenraum. Ich finde toll, was ihr da macht. Ich finde es toll, die unternehmerische Energie auszuzeigen, auch mit Stolz, mit auch den absurden Momenten. Und deswegen kann ich nur sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Jahr weiterhin so erfolgreich seid, nur die Generation, die Branchen so zusammenzubringen, dass wir in Gelingensbeispiele kommen, weil wir müssen jetzt tatsächlich einfach Münchhausen spielen und uns selbst am Schopf wieder hervorziehen. Und das Gute ist, ehrlich gesagt, haben wir wahnsinnig viel gute Voraussetzungen dafür.
Super, vielen, vielen Dank, lieber Stefan, und einen guten Start ins neue Jahr.
Vielen Dank auch von mir.
Danke euch beiden. War sehr grün, sehr ernst und ich hoffe trotzdem, genau in der Kultur, es kann nur trotzdem gut werden. Und in diesem Sinne, das ist Unternehmertum. Vielen Dank an euch.
Danke dir.
Danke dir.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.